herzlich willkommen zu Folge 127 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir sind heute zu dritt in der Runde und wollen über die Fortuna sprechen, wie eigentlich jede Woche nach einem Spiel. Und ja, dazu begrüße ich einmal den Jan in Köln. Hallo.
Hallo zusammen.
Und den Tim in Berlin.
Einen schönen guten Abend.
Hallo, ich bin der Lukas. Und ja, wir werden gleich über das vermeintliche Topspiel der Fortuna gegen die Hamburger sprechen, müssen aber vielleicht irgendwie vorher nochmal auf ein, zwei andere Themen schauen, die so anliegen. Und das erste ist auf jeden Fall ein ja, ziemlich unappetitliches. Jorrit Hendricks hat sich beim Training am Samstag nach dem Spiel den Unterarm gebrochen und das auch ziemlich heftig. Ja, sieht vielleicht sogar so aus, als ob er diese Saison gar nicht mehr für die Fortuna spielt. Ich glaube, das muss halt noch genau angeschaut werden, aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich herber Verlust, oder? Jan, was denkst du?
Ja, auf jeden Fall, vor allem in der Verfassung, wie er die letzten paar Spiele war. Also Hendricks hat ja auch so eine Fortuna-Saison gespielt, möchte man sagen. Immer wieder hat er aufscheinen lassen, was er kann, und dann hat er auch mal weniger Leistung gebracht, und in den letzten Spielen sah man, was er bringen kann, wie wertvoll er für die Fortuna sein kann im defensiven Mittelfeld. Es ist bitter für die Fortuna. Ich glaube, angesichts der Vertragssituation und auch dieser Lage, in der er ja war, so ein bisschen, naja, nach dem Engagement in Russland, das jetzt endete, und was ja die Tür geöffnet hat für die Fortuna zu dieser Leihe, hat er sich wahrscheinlich auch gehofft, dass er da sich zeigen kann bei der Fortuna, hat das ja in den letzten Spielen eben auch gemacht, und jetzt diese schwere Verletzung, das hat für ihn wahrscheinlich auch eventuell größere Konsequenzen, auch was so weitere Karrierewege angeht, könnte es haben. Also richtig bitter in jeder Hinsicht. Und ich habe auch gedacht, als man ja, die Beschreibungen, die man dazu las, dieser Verletzung, waren irgendwie auch vom ersten Moment an, vom ersten Lesen an sehr, sehr unschön. Und da dachte man auch sofort, okay, das wird wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen, dass Jorrit Hendricks im Trikot der Fortuna aufläuft.
Ja, von dieser Stelle eine möglichst baldige Genesung und alles Gute. Und ob man dann tatsächlich im Fortuna-Trikot ihn nochmal sehen wird, ich bezweifle es, aber es wäre uns allen zu wünschen.
Ja, und auf jeden Fall wäre es ganz besonders ihm zu wünschen. Ja, vielleicht klappt es ja doch irgendwie mit einer relativ schnellen Genesung, Hauptsache aber mit einer guten Genesung. Und ja, dann sind wir gespannt, wo es Jorrit Hendricks dann in der nächsten Saison noch so hintreibt. Vielleicht ja, wird man sich wenigstens aber mal zusammensetzen und mal drüber sprechen, ob man sich nicht vorstellen könnte, doch vielleicht irgendwie nochmal in der nächsten oder auch in der übernächsten Saison noch zusammenzuarbeiten. Also wenigstens diese Gespräche kann man ja mal führen, auch ja, mit wahrscheinlich eher negativem Ausgang. Aber ich finde eigentlich ja, wirkt er so, als ob er sich hier relativ wohl fühlt, auch wenn er sich bestimmt wirklich was viel, viel Besseres vorgestellt hat für dieses Jahr. Aber da ist er ja sicherlich nicht alleine.
Es hätte eine gute Saison werden können. Ne?
Richtig.
Eine rote Faden.
Ja, ganz anders hat man sich das auch vorgestellt bei der Fortuna, als man vor einem Jahr verlautbart hat, dass man endlich so weit ist, um das neue, bitter benötigte Funktionsgebäude in Angriff nehmen zu können. Lange war es jetzt so ein bisschen in der Schwebe gehalten worden. Jetzt hat die Fortuna ihre Mitglieder informiert, dass das Funktionsgebäude erstmal nicht gebaut wird, dass das erstmal auf Eis liegt. Ich glaube, irgendwie der Wortlaut war mehr oder weniger, es ist nicht die Frage, ob es gebaut wird, sondern wann. Also man scheint schon noch weiter die Intention zu haben, das Projekt anzugehen, aber im Augenblick sind die Rahmenbedingungen einfach ja, nicht gut genug dafür. Und ja, ich glaube, so bitter das ist, man kann schon auch sehr gut verstehen, dass man ja eben dieses große finanzielle Risiko gerade im Augenblick eben nicht tragen möchte.
Absolut, ja. Die Fortuna ist finanziell nach wie vor nicht auf Rosen gebettet, auch wenn sie ja gesund ist, wie dann in solchen Fällen immer sofort hinterhergeschoben wird von den Verantwortlichen. Macht vielleicht auch Sinn, weil die Nachfragen oder dieses so im Moment, wie schlimm sieht es mal wieder aus, immer kommt, aber solche Investitionen, oh, ne? Die muss man halt in Spieler nach Wolfsburg investieren, das Geld. Vielleicht kann man da Funktionsgebäude kaufen. Vielleicht haben die so Fertigmodule. Muss man mal überlegen. Ja, die sind nicht günstig und wahrscheinlich auch im Unterhalt sehr teuer. Aber vielleicht hat man da gute Verbindung.
Ja, das ist auf jeden Fall ja vielleicht wirklich eine Überlegung wert, weil ich sehe ehrlich gesagt dieses Funktionsgebäude in der Art und Weise, wie man das geplant hat, nicht mehr gebaut werden. Die einzige Möglichkeit, glaube ich, um das zu stemmen, ist ein Aufstieg in die erste Liga.
Aber es ist nur ein Gefühl, das du hast, oder hast du das irgendwie?
Das ist einfach ein Gefühl, das ich habe, weil ich mir schwer vorstellen kann, dass dass halt einfach in diesem Marktfußball, wo man halt das, ja, wo man glaube ich schon sagen kann, dass da in Deutschland schon irgendwie so eine gewisse Sättigung eingetreten ist. Also man merkt ja schon, dass auch die Bundesliga an Bedeutung verliert, was ja einfach irgendwie auch ganz klar ist, dass man ja vor allen Dingen natürlich mit so einer Premier League irgendwie nicht mithalten kann, aber dass irgendwie auch die Stadionzuschauer nicht mehr werden. Ich glaube, die Fernsehzuschauer werden nicht mehr. Und das wird halt irgendwie eher weniger werden. Man hat große Probleme, die Jugend irgendwie in der gleichen Art und Weise irgendwie für den Fußball zu begeistern als Zuschauer. Ganz im Gegensatz zu den letzten 2-3 Jahrzehnten. Und ich glaube, irgendwie wenn man sich den Markt so anschaut, dann wird ja diese Blase oder dieser Markt einfach kontinuierlich leicht schrumpfen. Und dann weiß ich nicht, ob man wirklich halt das Geld stemmen kann und ob das überhaupt wirklich dann Sinn macht. Es sei denn eben, man steigt auf. So. Dann kommt halt genug Geld rein. Dann kann man das vertreten. Aber ansonsten ist das, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und selbst wenn man aufsteigen sollte, muss man sich das gut überlegen. Das ist ja wahrscheinlich ähnlich hier mit so einem Stadionneubau. Da sind ja auch einige
Ist nicht die ganz gleiche
Dimension. Ich weiß, ich will nur sagen, dass man da wahrscheinlich wirklich einfach sehr, sehr gut aufpassen muss und sehr gut kalkulieren muss und sehr vorsichtig sein muss. Und immerhin, das muss man ja der Fortuna im Augenblick zugutehalten, dass sie das anscheinend tut und entschieden hat, dass sie eben dieses Risiko nicht tragen will.
Genau. Nachdem wir jetzt über schrumpfende Märkte sprechen, reden wir doch über das Spiel, das zum Ausverkauf war am letzten Freitagabend, Nachmittag. 52.000 Zuschauer, zum ersten Mal seit 3 Jahren wieder ein Spiel in Düsseldorf ausverkauft. Oder hattest du noch ein anderes Thema, Lu, das ich dir jetzt einfach durch diese verfrühte Überleitung zerlegt habe?
Nee, in keinster Weise. Wir können sehr gerne starten. Ich bin wahrscheinlich auch derjenige, der in unserer Dreierrunde hier am gespanntesten sowieso auf diesen Teil wartet, weil ich das Spiel nämlich leider nicht habe sehen können. Und deswegen habe ich halt einfach nur die Infos, die man sich so aus den Gazetten und aus so einem Highlight-Video halt ziehen kann, dabei und halt irgendwie die ein oder andere Frage, aber bin ja, eben vor allen Dingen gespannt, was ihr da so zu erzählen habt. Jan, du warst auch im Stadion. Wie ist es denn gewesen, endlich mal wieder eine komplett ausverkaufte Arena so zu erleben?
Es war prinzipiell gut, wenn man das so sagen kann. Ich bin relativ früh hingefahren, weil ich musste noch eine Karte abholen. Und ich hatte erst das Gefühl, okay, das wird ein größeres Auswärtsspiel, als ich das vermutet hatte, weil ich glaube, sehr viele HSV-Fans auch sehr früh hingefahren sind. Und ich war in der Bahn und man stieg aus, man war eigentlich nur umgeben von Blau-Weiß-Schwarzen. Christian, der sei gegrüßt, war ja auch dabei, den wir aus der letzten Folge noch im Ohr haben. Und insgesamt, ja, es war irgendwie eine volle Hütte. Der HSV hat gut was mitgebracht. Also es waren auf jeden Fall mehr als die 13.000, die irgendwann mal bei der Fortuna zu lesen waren. Es waren aber, glaube ich, weniger als die 20, die dann irgendwie durchgeisterten. Schwer zu sagen, weil es gab natürlich einen sehr großen Block, der ja also von der Ecke quasi dann über die Nordtribüne ging. Und man sah halt bei Jubelmomenten des HSV, bei den zwei, die es dann gab, schon, dass auch auf der Haupttribüne oder der Gegentribüne, wo immer mal wieder HSVer saßen. Aber vielleicht waren es 17.000, 18.000 vielleicht. Ja, aber auch das ist ja schon echt gut. Ich würde auch sagen, ich meine, dass die Fortuna hat das auch gerne mitgenommen. Ja, also ich glaube, wir haben eben über Geld gesprochen und so weiter und so fort. Das hätte man ja auch nicht so machen müssen, wie das die Fortuna gemacht hat. Es war ja klar, in dem Moment, wo die Fortuna sagt, ja, wir bieten halt noch Karten auf der Nordtribüne an, dass das die HSV-Fans wahrnehmen werden, die sehr reisefreudig sind in diesem Jahr. Und ja, dann ist es auch okay, ne? Wenn dann der Gegner es schafft, halt die Bude so voll zu machen, hat man davor Respekt und dann muss man eben auf der heimischen Seite vielleicht mal mehr, mal weniger aufstehen. Insgesamt war die Stimmung gut. Man erwartet natürlich bei 52.000 irgendwie noch mal mehr. Es geht immer mehr. Ja, aber ich würde sagen, allein, dass es so voll war, dass da irgendwie eine gewisse Atmosphäre, eine Grundatmosphäre dabei waren auf beiden Seiten, war eine gute Sache.
Tim, was denkst du darüber, dass man als ein Verein wie Fortuna Düsseldorf für so ein Spiel dann dem Hamburger SV wirklich noch ein größeres Kontingent, als ihm eigentlich zugestanden hätte, frei macht? Also das ja auch schon, bevor man, glaube ich, dann irgendwie noch weitere Blöcke, glaube ich, geöffnet hat. Also man hat ja, glaube ich, von Anfang an einfach den Hamburgern mehr Karten gegeben, als ihnen zugestanden hätten.
Also es klingt ja auch erstmal schön, dass man mal wieder ein ausverkauftes Stadion hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sonst ausverkauft gewesen wäre. Also, natürlich, klar, kann man dann sagen, man hält jetzt Tickets zurück, aber auf irgendwelchen Wegen, also man kennt das ja, wandern die Tickets ja dann doch irgendwie dahin, wo noch Nachfrage besteht. Also, das wäre so oder so gekommen, sind wir nochmal realistisch.
Und habt ihr eine Meinung dazu, wie Fortuna das dann jeweils auf den eigenen Social-Media-Kanälen in der Woche davor so begleitet hat?
Ja, also Social Media ist auch ein undankbarer Job. Ja, also du musst ja irgendwie permanent das bedienen und ich habe, glaube ich, letzte Woche dann sehr abfällig drüber gesprochen. Also ich kann das nicht gut, ja. Ich würde es auch nicht machen wollen. Und dass man immer Content irgendwie liefern und kreieren muss, ist halt vielleicht auch manchmal ja, nicht immer einfach, dass man halt dann als Fortuna sich so ein bisschen das inszeniert als, ja, oh je, da will hier noch eine Karte und keine Ahnung was, ne, so Champions League Finals mäßig, ne, man könnte sonst welche Preise für aufrufen, Geraune, ist halt so ein bisschen unglücklich, weil es halt nicht die sportliche Relevanz hat, dieses Spiel. Und weil halt auch klar ist, das Stadion ist halt deswegen so voll, weil der Gegner die Bude voll macht, wie Tim es halt sagt. Also ich würde halt auch sehr, sehr stark vermuten und ich weiß nicht, ob das irgendwer widersprechen würde, dass das ohne die Reisefreudigkeit des Hamburger Publikums nicht voll gewesen wäre. Also nicht so voll gewesen wäre. Wahrscheinlich schon gut besucht oder sehr gut besucht für die zweite Liga, aber nicht ausverkauft.
Ja, vielleicht muss in Zukunft dann einfach auch die Fortuna selber nochmal irgendwie eine Schippe drauflegen, damit es dann auch gut besucht ist. Ich glaube, wenn die Fortuna ein paar Pünktchen mehr auf dem Konto gehabt hätte, hätte man durchaus auch noch die ein oder andere Karte an die Düsseldorfer losschlagen können.
Ich finde das ja eigentlich ein Thema, das ist jetzt vielleicht schlecht, das jetzt einzuführen, aber man merkt ja an den ganzen Kampagnen, die Fortuna fährt, eben genau das, was du auch schon im Hinblick auf Funktionsgebäude und so gesagt hast. Es gibt sehr viele Kampagnen, irgendwie kauf jetzt das, dann kriegst du noch ein Ticket dazu. Ja. Es gibt jetzt diese Kampagne, ich habe es nur überflogen, dass man, wenn man das Jubiläumstrikot zuvor Paul Janes kauft, kriegt man zwei Karten fürs KSC-Spiel dazu im Wert von 40 Euro oder so. Ja. Und solche Sachen gibt es ja häufiger, ne? Und das ist ja, das macht man ja nicht, weil man es so machen will, sondern einfach eher, weil man merkt, dass die Vorverkaufszahlen insgesamt noch nicht so stark sind. Kann man sagen, das kann am sportlichen Verlauf liegen, würde ich jetzt auch gar nicht gegen sprechen wollen, aber das finde ich schon die ganze Saison auffällig, dass da die Fortuna sehr viel sich bewegen muss, auch marketingtechnisch, um Leute ins Stadion zu locken.
Ein Stück weit könnte man ja auch sagen, dass das Stadion für so einen Verein wie unseren vielleicht überdimensioniert ist, wenn man einfach jetzt Jan einleitend gesagt hat, nach 3 Jahren endlich mal wieder das Stadion voll hat. Mal sehen, wie lange wir jetzt auf das nächste ausverkaufte Spiel warten müssen. Denn ich gehe mal davon aus, dass es kein Relegationsspiel sein wird, was natürlich ausverkauft wäre.
Ja, ja, genau, das ist ja ohne Frage so, ne? Aber also wenn wir jetzt ein Stadion von 30.000 hätten oder so, dann wäre das relativ häufig fast voll, ja. Aber ich finde es irgendwie interessant, wir haben das irgendwie nie so erwähnt in dem Podcast, das ist jetzt, wo Louis nochmal angerissen hat, ist es mir, also euch ja auch, doch häufiger aufgefallen, dass die Frage des Kartenverkaufs bei der Fortuna irgendwie nochmal, also einfach, dass sie so Kampagnen fahren, die man in den letzten Jahren nicht so vielleicht hatte. Und ich glaube, das ist auch nicht ungewöhnlich. Ich habe das Gefühl, das ist auch bei anderen Vereinen der Fall, aber jetzt rutschen wir auch vielleicht ein anderes Thema ab. Ich wollte es nur trotzdem mal erwähnt haben.
Ich würde nur gerne noch einen kleinen Einschub machen, dass 3 Jahre lang nicht ausverkauft war. Das hat natürlich damit zu tun, wenig Karten, also dass man einfach normalerweise das Stadion nicht ausverkauft bekommen hat, aber es fallen natürlich eben auch die Corona-Schutzmaßnahmen in dieser Zeit und darunter ein Erstliga-Jahr und so weiter. Also da, das wäre auf jeden Fall passiert. Nichtsdestotrotz hatte man jetzt ja auch schon seit bisschen über einem Jahr, glaube ich, mehrfach die Möglichkeit, das zu tun, und es hat eben erst jetzt geklappt.
Ich finde es krass, wie schnell man das vergisst übrigens. Also diese, also rational nicht, aber ich habe wie Tim, ich habe das irgendwie, Entschuldigung, ich schweife wieder ab, der HSV hatte die vierthöchste Zuschauerzahl in Deutschland, Heim-bei-Heim-Spielen, und da ging es mit dem Werder Bremen-Fans hin und her, und da habe ich mal geguckt, was so deren Zuschauerzahlen in deren Zweitliga-Jahr war, weil ich so sagen wollte, ja, was habt ihr denn gebracht? Das war halt relativ niedrig. Und kurz bevor ich es halt dann pöbelnd ihm entgegenwarf, fiel mir ein, Moment. Da war ja was. Die durften gar nicht mehr haben. Ja, aber also was Tim sagte, Tim, gut, dass du es nochmal erwähnst, du, weil irgendwie, ja.
Ja, hat ja auch sein Gutes, dass man, dass das menschliche Gehirn so funktioniert, dass man sowas halt dann irgendwie so gut und so schnell wie möglich irgendwie hinter sich lässt. Ja, ich würde sagen, wir schließen mal diesen Punkt ab und gehen dann jetzt nochmal zum Spiel selber über. Und ja, da ist ja natürlich die allererste Frage, die ich mir da stelle. Haben wir jetzt das erste Mal eine andere Fortuna in einem Spitzenspiel gesehen? Also ich glaube, Jan, du hattest eben schon mal irgendwann prinzipiell gut gesagt, als es um die Stadionauslastung geht. Mit dem, was ich so vernehme, scheint irgendwie der Auftritt der Fortuna damit irgendwie auch relativ treffend beschrieben zu sein, aber eben auch nicht mehr. Ich weiß nicht, haben wir irgendwelche neuen Erkenntnisse gewinnen können, oder hat man eigentlich nur ein weiteres Mal das zementiert, was wir eben schon viele Male von der Fortuna in dieser Saison gesehen haben? Tim, vielleicht.
Ja, leider Letzteres. Also ich meine, im Prinzip war das Spiel wie gemalt, um da Dinge anzusprechen, die man über die gesamte Saison schon gesehen hat. Es war, zum einen fand ich, auch wenn man den Zusammenschnitt guckt, das gar nicht so wirkt, nicht so ein Top-Top-Spiel, wie es vielleicht wirkt, sondern es war ein ordentliches Spiel, würde ich sagen, von beiden Mannschaften, aber nicht mehr. Ich war tatsächlich auch überrascht davon, dass, also ich habe irgendwie den HSV irgendwie stärker auch erwartet. Ich frage mich wirklich, wie die in den nächsten Wochen noch punkten werden. Und Fortuna hat ja im Prinzip so das typische Fortuna-Spiel gezeigt. Also wenn man das jetzt, wir gehen ja gleich in die Details, nochmal irgendwie Revue passieren lässt, man macht am Anfang alles falsch und macht sich das Spiel vielleicht sogar schwerer, als es auf dem Papier war. Und dann lässt man sich aber nicht verunsichern von der vom Rückstand, dreht das in einer guten Manier mit einer super Einstellung und auch verdient. Und dann war es einfach klar, dass man dieses Spiel trotzdem nicht gewinnt. Und schafft es vielleicht dann doch ein bisschen mehr als zum Beispiel gegen Heidenheim in Überzahl am Ende nochmal für Wirbel zu sorgen, aber kommt über das Unentschieden, was vielleicht alles in allem gerechtfertigt ist, nicht hinaus. Also im Prinzip alles wie immer.
Also ich würde sagen, ich würde zustimmen, es war spielerisch nicht hochklassig, aber es ist halt immer noch Zweitliga-Fußball. Auch da bin ich vollkommen bei dir bei. Es war eher so, man kannte ja die Fortuna, ja, deshalb wusste man von der Seite, was man erwartet hat. Den HSV verfolgt man vielleicht nicht so. Ja. Deshalb war auch da die Enttäuschung größer. Ja. Ich weiß ja von Christian, dass er da nicht so überrascht von war und sich das, was du denkst, was soll die nächsten Wochen passieren, auch sehr denkt. Insgesamt, es war trotzdem irgendwie ein unterhaltsames Fußballspiel. Es sind 4 Tore gefallen, es war sehr intensiv, würde ich sagen. In der Mangelung eines anderen Wortes. Also beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt und beide haben sich halt voll reingehängt. Ja. Und das kann man ja auch irgendwie wertschätzen, deswegen war es schon unterhaltsam auf die Art und Weise. Aber wir haben, wie Tim das sagt, keine neue Fortuna gesehen. Ein Stückweise anders aufgestellt, aufgrund von Gelbsperren und so, aber nee.
Ja, was waren denn überhaupt die personellen Veränderungen, die Tune vornehmen musste? Also Hendrix war ja gesperrt was war ansonsten so die Veränderung, die euch so am meisten ins Auge gefallen ist? Gibt es da eine?
Ja, die Weiß hat gespielt.
Ja, aber das war natürlich, das war im Grunde genommen zu erwarten, oder? Ihr habt nicht mit einer anderen Rochade da irgendwie gerechnet. Das war, glaube ich, das, wovon man ausgehen musste. Aber wie man schon aus der aus deiner Stimme, Tim, so leicht heraushören kann, Jordi Weiss hatte sofort einen Impact aufs Spiel, leider.
Ja, leider. Also ich meine, es ist wirklich traurig, wie das Ganze abgelaufen ist. Also man hätte es eigentlich nicht schlimmer kommen können für Jordi Weiss, weil bereits nach 3 Minuten verschuldet er einen Elfmeter. Und ich meine, das Sahnehäubchen wäre gewesen, wenn er dann noch vom Platz geflogen wäre. Ich weiß nicht, Jan, wie würdest du das sehen? Hat er ein bisschen was über das Spiel wieder gut gemacht oder fandst du ihn auch eher wackelig?
Also, ich fand ihn das ganze Spiel über wackelig. Er hat sich schon ein bisschen stabilisiert. Ich fand es interessant, im Stadion sieht man ja auch ein bisschen, was abseits des Balles passiert. Und Christoph Klarer musste ihn halt die erste Viertelstunde schon noch einmal einweisen. Mhm. Also De Weijs wirkte irgendwie im Raum nicht verloren. Also er war nicht irgendwie immer falsch, aber er wirkte so ein bisschen unsicher. Und es war auch irgendwie schön zu sehen, dass halt Klarer jetzt irgendwie auch ein Führungsspieler in dieser Verteidigung geworden ist, der dann also auch klar gesagt hat, so hier, ne, pass mal auf da. Aber das, man hat einfach De Weijs angesehen, dass er ewig nicht gespielt hat. Ja, und dann natürlich gegen einen offensivstarken Gegner auch undankbar. Klarer Elfmeter. Ich glaube, der HSV hat sich ein bisschen beschwert, dass es nicht noch rot war. Ich glaube, in den Regeln heißt es, wenn der Spieler noch die Möglichkeit hat, an den Ball zu kommen, dann hat der Schiedsrichter irgendwie die Handhabe, da auch gelb zu geben und muss nicht rot geben wegen Doppelbestrafung. Man kann das jetzt großzügig auslegen, dass der da versucht, noch an den Ball zu kommen. Ich hatte eher erst gedacht, er zieht den, aber er hat ja mit dem Fuß gehackelt.
Ja.
Also insgesamt fand ich das, ja, es klingt jetzt hart, aber natürlich auch ein bisschen das Spiel, das man von ihm erwarten konnte, ja, nachdem man, was man die Saison schon gesehen hat, plus davon, dass man wissen muss, dass er eben durch den Nicht-Einsatz natürlich immer auch die Spielpraxis nicht hat. Und umso schöner, also das, ich würde es eher anders sehen, fand ich eigentlich Klarer. Der hat natürlich irgendwie dann durch das Eigentor in der zweiten Halbzeit irgendwie vielleicht jetzt irgendwie dem Ganzen nicht den besten Stempel aufgedrückt. Und Glatzel ist halt auch ein schwer zu verteidigender Kopfballspieler. Aber ich fand Clara irgendwie als Typ, wie er aufgetreten ist, was er da gemacht hat, er hat halt umso strahlender geschienen, könnte man sagen, aufgrund der Probleme von Jordi de Weijs. Ich will ihm da jetzt nicht zu nahe treten, ne? Ihr wisst, was ich meine. Das fand ich eher interessant. Also, das war in der Innenverteidigung eher das, was mir nochmal positiv aufgefallen ist, um nicht nur negativ zu sprechen, obwohl es natürlich nach 3 Minuten 1-0 steht für den HSV, weil Kastenmeier das Ding zwar hält, aber dann Benesch in den Nachschuss reinmacht.
Auch irgendwie symptomatisch.
Ne? Ja, aber
dann irgendwie endlich Kastenmeier endlich mal einen Elfer hält, aber natürlich springt er halt so zurück, dass es dann eben trotzdem direkt zum Gegentor kommt. Also das finde ich irgendwie nochmal besonders ärgerlich, irgendwie, weil gerade weil ich ja irgendwie auch, glaube ich, Kastenmeier schon das ein oder andere Mal hier so ein bisschen dafür kritisiert habe, dass er nicht der größte Elfmetertöter ist. Ja, hoffentlich gibt ihm das vielleicht trotzdem ein bisschen Selbstbewusstsein für die kommenden Elfmeter, denen er sich gegenübersehen wird. Und ja, es ist dann wirklich einfach ein absolut katastrophaler Start in dieses Spiel. Eigentlich nach 5 Minuten steht es 1-0 für die Hamburger. Und der gesamte Plan, den man sich wahrscheinlich im Trainerteam zurechtgelegt hat, ist erstmal über den Haufen geworfen.
Ja, weiß ich nicht.
Das ist jetzt auch direkt die Frage, die ich habe. Kann man denn direkt danach sehen, ja, mit welchem Plan man denn vielleicht eben trotzdem ins Spiel gegangen ist? Oder hat die Fortuna wirklich direkt dann antworten können? Oder ist es eigentlich erst die Standardsituation, mit der man sich wieder ins Spiel holt, weil man nach einer Standardsituation ja einfach immer mal wieder gefährlich sein kann und treffen kann, wie Kubnatski dann auch beweist? Oder gibt es eben wirklich sofort die Reaktion?
Also es gibt danach nochmal einen Abschluss von Benesch. Also man muss sich kurz schütteln, aber dann übernimmt die Fortuna eigentlich die Spielkontrolle. Was gut klappt auch, ist, dass man, der HSV ist ja unter Tim Walter einfach eine Mannschaft, wo man wahrscheinlich ein hohes Geld in die Mannschaftskasse zahlen muss, wenn man mal einen langen Ball spielt. Und da hat man dann wirklich starke Ballgewinne direkt provoziert, schon sehr hohe Ballgewinne. Gerade Ao Tanaka ist mir da positiv aufgefallen, der mehrfach den Ball gewonnen hat. Und also im Prinzip, glaube ich, das hat die Mannschaft diese Saison ein ums andere Mal bewiesen, dass so ein Rückstand nicht alles eben über den Haufen wirft, sondern man einfach auch mittlerweile weiß, man hat eigene Stärken und an sich glaubt und dann sagt, okay, 2 Tore können wir gegen den HSV auch schießen.
Ja, ich würde das auch aufnehmen wollen. Die haben sich nicht irgendwie, sie sind nicht zusammengebrochen, sondern haben den Plan, den sie hatten, weiterverfolgt. Es war natürlich offensichtlich, dass der HSV im Laufe des Spiels immer mehr Ballbesitz haben wird als die Fortuna und dass die Fortuna das auch nicht total schlimm findet. Der HSV wollte diesen Ballbesitz aber auch nur auf rechts haben. Die haben nichts über ihre eigene linke Seite gemacht. Und im Gegenzug dazu hat die Fortuna es dann im Laufe der ersten Halbzeit geschafft, eben die linke Seite des HSV, was die eigene rechte Seite ist, immer wieder halt zu bespielen und da Akzente zu setzen, auch offensiv. Also Felix Klaus ist da sehr positiv aufgefallen. Und was du gesagt hast, Tim, möchte ich auch nochmal bestätigen. Gerade so im Defensivverbund haben Sobotka und Tanaka beide sehr gut funktioniert. Die hatten jetzt vielleicht einfach auch wegen, ne, nicht Ballbesitz, Fußball und so weiter und so fort, weniger die Aufgaben, da irgendwie vorne die Bälle zu verteilen, obwohl das durchaus auch mal passiert ist. Aber ich fand die beide sehr aufmerksam defensiv. Tim hat es gesagt, die Balleroberungen insgesamt von Tanaka sehr gut. Ja, trotzdem ist es auch kein Zufall, dass dann halt der Standard das Ding entscheidet, also zumindest das 1-1. Eine Ecke, die der HSV irgendwie völlig eigenwillig verteidigt, so gut wie gar nicht. Montero, der ja für Schonlau startet, verpasst und Kovnatski ist da Muttersehen allein, kann einnicken. Also ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt, ich sage jetzt nicht, dass das Tor halt in der Luft lag, aber das 1-1 zu dem Zeitpunkt war schon in Ordnung, weil ja auch der HSV jetzt nicht irgendwie sich im Nachhinein diese Führung verdient hat,
nein,
die ja so früh gefallen war. Ne? Bis dahin hätte man sie sich gar nicht verdienen können, mehr oder weniger, sondern es war halt einfach ein Unentschieden-Spiel zu dem Zeitpunkt. Ja?
Genau, da war noch nämlich diese eine Szene, wo Kownacki dann im Abseits stand, steil geschickt von Sobotka, aber wo tatsächlich Fernandes eine Glanzparade zeigen muss, weil danach erst der Pfiff ertönt wegen Abseits. Und wo man dann im Nachhinein mal fett durchatmet, dass es Abseits war, weil ansonsten hätte man da schon eine 100%ige vergeben gehabt in der 10. Minute. Also die Reaktion alles in allem gut und das 1:1 dann auch folgerichtig irgendwie.
Ja. Und interessant ist, dass Sobotka diese Pässe gespielt hat eher, ne? Ja. Steil in die Spitze. Es ist klar, dass das natürlich ein Mittel ist gegen den HSV, der hochsteht. Man sollte aber jetzt denken, wenn man Sobotka und Tanaka nebeneinander stellt, dass es eher Tanaka sein könnte, der das tut, aber im gesamten Spiel ist mir da tatsächlich eher Sobotka aufgefallen. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit werden wir auch noch mal ein paar Mal über ihn reden. Ja.
Ja, und was auch interessant ist und noch mal unterstreicht, dass Tanaka und Sobotka da irgendwie im Zusammenspiel eine gute Defensivarbeit geleistet haben, ist, dass man bis auf den Elfmeter und den Nachschuss dann eigentlich Laszlo Benes gar nicht mehr erwähnen muss. Also in unserer ganzen Besprechung jetzt, bis darauf, dass er dann halt auch ausgewechselt wurde. Also er war ja komplett abgemeldet.
Und was ich jetzt auch noch, also das sind, wir nutzen so Momente quasi, um über das ganze Spiel zu reden, ne? Also so allgemeinere Erkenntnisse. Also vor dem Spiel konnte man ja sich überlegen, dass die linke Seite der Fortuna gegen die dribbelstarken und eben flügelstarken Hamburger einiges arbeiten musste. Nach dem Spiel musste man sagen, die hätten eigentlich noch eine Prämie extra verdient, weil die haben sehr, sehr viel arbeiten müssen. Und das aber eigentlich ganz okay gemacht. Ne? Also Bakariata zu verteidigen ist sicherlich nicht ganz einfach und auch nicht ganz dankbar. Das hat Karbovnik im Zusammenspiel mit Ioa, wie ich, auch ganz gut gelöst. Es gab schon Flanken und Situationen über rechts. Das war eben die gefährliche Seite des HSV. Aber das ist halt eine absolute Spitzenmannschaft eigentlich aus der zweiten Liga. Und dass die beiden es da geschafft haben, auch eben im Zusammenspiel zum Beispiel mit einem Tanaka, der dann da reinrückt, das immer mal wieder zu unterbinden und es denen nicht einfach zu machen, da durchzukommen, sei hier auch nochmal hervorgehoben. Wir reden sehr, sehr positiv über die Fortuna, ne? Also es ist das ergänzt sich dann ja auch in der 28. Minute. Man merkt so die, ich will nicht sagen die Locken, aber es ist halt, es geht über Kastenmeier und der HSV rückt immer weiter auf, ja? Was ja auch gefährlich sein kann, wir kennen das. Aber dann spielt Kastenmeier den Ball raus auf Clara, der dann halt schön in Dribbling geht. Ball perfekt auf Rufen Hennings einmal quer über den Platz, also nicht quer, aber so steil über den Platz schießt. Der muss nur noch verlängern auf den durchstartenden Felix Klaus, der dann halt das Ding tatsächlich eiskalt macht. Das muss man sagen.
Ja. Und
ich glaube, so hat so hat Daniel Thun sich das auch aufgeschrieben, dass man das so machen darf. Ne? Ich glaube, es ist Textbook, gegen den HSV ein Tor zu erzielen. Zack, zack, nicht gut verteidigt vom HSV, weil Hennings wirklich Mutterseelen allein da steht und Clara in dem Moment auch den Druck nicht bekommt, nachdem er die zwei langen Schritte macht. Ja, und Felix Klaus, ich glaube in der Zusammenfassung, sagen sie das erste Tor seit August. Fast die Saison von Felix Klaus offen, also was das Tore-Schießen angeht, zumindest auch ganz gut zusammen, ne?
Ja, also man muss ja einfach sagen, wie unglaublich gut es ist, dass er sich da jetzt endlich mal belohnt. Auch wenn ich, oh Gott, wenn ich diese Phrase eigentlich total hasse. Aber in dem Moment ist es jetzt trotzdem irgendwie mal auch wirklich ein bisschen passend, weil er ja wirklich auch zu den Fortunen gehört, die eigentlich kontinuierlich die letzten Wochen und Monate eine gute Leistung bringen und eben auch sehr häufig in hochprozentige Abschlusssituationen kommt oder gebracht wird. Ja, aber eben dann jetzt doch viele Spiele gebraucht hat, um dann endlich mal zu treffen, umso wichtiger, dass das dann jetzt ausgerechnet in so einem Spiel, in so einem Moment dann irgendwie mal funktioniert, und macht er halt wirklich gut. Und ich finde auch, Ruven Hennings kann man auch nochmal ein bisschen hervorheben. Das ist schon auch erstklassig, was er da macht, quasi gegen seine eigene Laufrichtung, den Ball irgendwie auch nochmal da perfekt in den Lauf von Felix Klaus zu legen. Das macht
ja. Ja, und auch in den nächsten Minuten danach, also die Fortuna ist ja eigentlich näher dran an 3:1 als der HSV zu dem Zeitpunkt am 2:2 für die nächsten 10 Minuten bis kurz vor der zweiten Halbzeit. Und auch danach hat man Ruven Hennings immer mal wieder gesehen. Also er ist mir dann auch aufgefallen. Ich habe da schon so gedacht, ach, das ist eben der Ruven Hennings. Ich glaube, du, Lou, hast ihn letzte Folge schon noch mal so, ne, der Ruven Hennings, den wir kennen, der jetzt quasi kurz vor Vertragsende noch mal sich in Erinnerung ruft. Über das gesamte Spiel gesehen vielleicht nicht so, aber in dieser Phase auf jeden Fall ein auffälliger Spieler, aber wie alle anderen auch. Die nächsten 10 Minuten gehören dann auch weiter der Fortuna. Ist kurz vor der Pause, genau. Und dann meldet der HSV sich nochmal zurück und erinnert daran, dass er durchaus auch mal gefährlich sein kann. Ja. Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Anscheinend.
Nein.
Ich habe vielleicht sogar vorher noch mal eine kleine Frage. Also bis wir dann viel noch zu der Hamburger Chance am Ende der ersten Hälfte kommen. Ist es denn so, dass die Fortuna ihre Chancen, ihre Möglichkeiten weiterhin irgendwie, wie man jetzt erwarten würde, dadurch kreiert, dass sie halt irgendwie tief stehen, dass sie hohe Ballgewinne haben oder auf hohe Ballgewinne hoffen, oder eben wie, beim 2:1 irgendwie so vorbildlich exerziert, irgendwie den HSV halt so ein bisschen rauslocken und dann halt irgendwie einfach überchippen oder die Bälle in die Tiefe spielen?
Naja, wenn sie tief stehen, können sie weniger hohe Ballgewinne haben.
Ja, ja.
Und das war, also sie standen eher tief, würde ich sagen, aber sie waren sehr intensiv in den Zweikämpfen, auch wieder so eine Phrase, ne?
Ja.
Und haben dann halt aber auch eben den schnellen langen Pass, die außen lang gespielt, würde ich mal sagen.
Die haben waren sehr euphorisiert, würde ich fast schon sagen. Also auch die langen Wege, die David Kownacki in der Phase gegangen ist, also teilweise im Sechserraum sich quasi die Bälle geholt hat und dann kurze Zeit später wieder irgendwie an der Strafraumkante war, also würde ich da mal für exemplarisch nehmen. Also ich glaube, die haben schon gemerkt, dass sie näher am 3:1 sind. Und das wäre natürlich vor der Pause eine gute Sache gewesen. Und ich meine, das ist ja auch einfach so. Der HSV hat das Spiel aus der Hand gegeben und in dem Moment musst du mit aller Macht probieren, das Ergebnis vielleicht noch deutlicher zu gestalten. Und es ist ja dann auch diese eine Chance, wo, wenn der Ball von den sich Zimmermann da, der scheint schon wieder weg zu sein, da nochmal erkämpft und er möchte den Ball dann zurückspielen und leider wird der Ball dann als Torschuss abgefälscht. Also wenn der zurückgespielt wird, dann weiß ich nicht, ob es da nicht vielleicht sogar 3:1 steht. Und ja, das war die stärkste Phase eigentlich.
Ja, und aber das ist, glaube ich, die Frage, die auf die Luda abzielt, die ist, glaube ich, gar nicht so, die führt ja auch zu der Frage, warum hat die Fortuna es eigentlich in dieser Phase nicht geschafft, nicht mehr hochprozentige Chancen zu kreieren. Und das liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass man diese Zimmermann-Gelegenheit, wo er ja nochmal im Nachfassen den Ball nochmal zurückholt, ist ja auch eher die Ausnahme, ne? Also eine Balleroberung tatsächlich in der Nähe des gegnerischen Strafraums, sondern man steht halt gut, man erobert den Ball, man kommt dann durchaus auch in die gegnerische Hälfte und dann zieht man vielleicht das Foul. Aber natürlich ist in dem Moment der Balleroberung oder des Zweikampfes immer noch ziemlich viel Raum zwischen Ball, Fortuna-Spieler und dem Tor, Hamburger Tor. Ne? Also ja. Das ist die andere Seite der Medaille und da fehlen halt, man hat es versucht und man hat es ja auch immer wieder mal geschafft, aber ich sag mal, mit einem Kalenderei hätte das Spiel vielleicht in der ersten Halbzeit tatsächlich 3:1 gestanden. Ja? Also das ist natürlich jetzt, ne? Die Wunderwaffe ist natürlich nach wie vor fehlend, aber Genau, der HSV kommt dann ja auch nochmal, fühlt sich in Erinnerung, kurz vor der Halbzeit. Aber auch da, ja, daran sieht man einfach nur, dass das Spiel hin und her gewogt ist und dass die Hamburger durchaus auch ihre Aktien drin hatten.
Ne? Ja, offenes Spiel, aber die Führung zur Halbzeit kann man schon auch.
Ja, ja, die war verdient. Genau, die war, also die Führung zur Halbzeit war verdient. Das würde ich auch sagen. Bei der zweiten Halbzeit, da dreht sich es vielleicht jetzt nochmal ein bisschen, was dann vielleicht dazu führt, dass dieses 2-2 letztlich sportlich gesehen auch in Ordnung geht. Aber in die Pause geht die Fortuna als die bessere Mannschaft, würde ich auch sagen.
Was ändert sich dann in der Phase eigentlich bis, also die dann quasi im Hamburger Ausgleich so ein bisschen letztendlich dann auch kulminiert, also den Eindruck, den man bekommt, ohne das Spiel jetzt gesehen zu haben, ist, dass die Fortuna da irgendwie einfach nicht mehr so gefährlich ist, ja. Versucht das Spiel so ein bisschen zu verwalten und ja, weiß ich nicht, geht dir dann irgendwie halt auch so ein bisschen die Aggressivität verloren oder der Fokus, oder ist es einfach auch viel einfacher damit beschrieben, dass auch einfach die Hamburger vielleicht in der Pause die ein oder andere Veränderung vorgenommen haben und man muss ja schon auch irgendwie immer im Blick behalten, dass man beim Fußball ja gegen einen Gegner spielt und der auch irgendwie durchaus ein bisschen Qualität auf den Rasen bringt.
Also, ja, Tim?
Ja, also der HSV, ist wie man das erwartet hat, meistens mehr in Ballbesitz gewesen. Man hat es halt nicht mehr geschafft, nochmal so hauruckmäßig umzuschalten, wie beim 2-1, und man kommt nicht mehr zu so glasklaren Chancen. Aber auch der HSV kommt lange Zeit nicht zu glasklaren Chancen. Also das ist halt lange ein Spiel, wo man halt denkt, man hat immer so ein bisschen so auf die Uhr geschielt, so, boah, okay, jetzt sind wieder 10 Minuten runter. Ja. Aber man wusste, trotz allem, weil es immer so Umschaltmomente gab, wo dann irgendwie ein Fortuna noch gerade so das Bein dazwischen bekommen hat, dass der HSV immer brandgefährlich bleibt und jederzeit hier auch der Ausgleich fallen kann, ohne dass es zu glasklaren Chancen für den HSV gekommen ist.
Ja, und ich glaube, das war trügerisch. Ne? Es gibt halt es gibt nicht die glasklaren Chancen für den HSV, es gibt diese Gelegenheiten, die zu mehr führen können, relativ früh, dieser Abschluss von Klaus, den er dann vorbeizieht, dann dieser, ja, ist es ein Elfmeter, man weiß es nicht, von Ruven Hennings, und der HSV kriegt es aber erstmal nicht, eigentlich die Fortuna steht tiefer, ist halt eben das, was du vermutest hast, Luke, ist auf jeden Fall zutreffend, ist dann halt weniger aggressiv, hat weniger Zugriff, aber es geht, glaube ich, trotzdem schon noch auf. Und meine Vermutung ist, dass es so ein bisschen kippt mit dem HSV, als sie dann halt Suhonen einwechseln, der dann schon noch eine auffällige Rolle gespielt hat und irgendwie besser war als der nach seinem Elfmetertor völlig abgetauchte Benesch. Und damit einhergehend auch der Kittel, der ja irgendwie eine ganz eigenartige Rolle gespielt hat. Also der HSV hat ja 5-3-2 gespielt und Kittel hat quasi auch eine 9 gespielt, aber ist ja kein Neuner so. Ne? Man fragte sich, was soll das eigentlich? Und ich ohne das Spiel des HSV jetzt komplett analysiert zu haben, glaube ich, dass durch diese Wechsel sich auch so ein bisschen diese Rolle von Kittel verändert hat, aber zumindest eben das gebracht hat, was der HSV sich von Anfang an vielleicht von ihm versprochen hat. Und da kommt der HSV doch schon mal besser ins Spiel. Also so vor dem Tor, vor dem 2-2, gibt es ja durchaus schon mal ein paar Gelegenheiten, wo es sich andeutet, dass jetzt hier irgendeine Veränderung stattfindet. Also wo eben dieses sehr, nicht träge, aber eben nicht gefährliche Spiel des HSV durchaus Fahrt aufnimmt.
Ja, definitiv. Also es fängt eigentlich so ein bisschen an, schon kurz bevor die diesen gefährlichen Freistoß haben. Also das ist so eine Phase, in der Hamburg es schafft, eigentlich das Spiel komplett in das letzte Drittel der Fortuna auch zu verlagern. Und man merkt, oha, es gibt hier kaum noch Entlastung. Und das 2-2 lag da auch schon in der Luft. Der Freistoß vielleicht, als der, das war ja auch dämlich, den Freistoß in dieser Situation da zu ziehen.
Ja.
Und hätte der reingepasst? Ja, schon, ne?
Vielleicht. Also ich glaube, das war jetzt auch keine Glanzparade, sondern den kann man als Torwart schon haben, aber es war, glaube ich, ganz gut, dass er da war. Ne? Ja, und dann dieses Tor, das dann fällt, sehr schön gemacht, muss man sagen. Ne? Also dieser gechippte Ball von Weiß auf Glatzel, den halt richtig stark in den Laufweg von Kittel legt. Also genau da kann man sich denken, ist das vielleicht das, was man sich überlegt hat. Ne? Glatzel legt dann ab. Clara ist irgendwie hinten dran. Und dann ist immer die große Frage, was passiert eigentlich, wenn Christoph Clara den Fuß da nicht reinhält? Hat den dann Kastenmeier, schießt den dann Kittel mit dem schwächeren Fuß sonst wohin, weil er ja eher zur Linken lag von Kittel, aber Clara geht halt hin und ja, macht ein eigenartig aussehendes Eigentor, aber ich will ihm da jetzt auch keinen starken Vorwurf machen, das ist halt echt unglücklich.
Ja, ich denke auch, dass an einem guten Tag er den sicherlich halt 20 Zentimeter neben das Tor gespitzelt bekommt und da vielleicht irgendwie einfach ein bisschen Pech hat bei einer relativ riskanten Aktion. Was ist denn mit Jordi de Weijs? Wollen wir den komplett freisprechen von der Beteiligung bei dem Tor? Also ich glaube, Jan, du hast es ja auch schon gesagt, Robert Glatzel zu verteidigen ist sicherlich eine ziemlich unangenehme Aufgabe, ziemlich undankbar. Der macht das auch wirklich richtig stark, aber es wirkt für mich am Bildschirm so, als ob Jordi de Weijs da doch irgendwie einen kleinen Moment zu spät eigentlich schaltet und überlegt, ob er ihn verfolgen soll oder nicht und dann ja einfach irgendwie so ein bisschen in so im luftleeren Raum irgendwie gefangen ist, nicht nah genug an Glatzel dran, aber trotzdem halt hat er halt seine Position derart aufgegeben, dass dass halt der Laufweg für Kittel in den Strafraum frei ist und auch wenn Clara halt an ihm dran ist, hat er dann halt irgendwie den besseren Winkel zum Tor, sodass Clara halt zu dieser Aktion gezwungen wird.
Ja, also, Tim, ich glaube eher in der nächsten Situation, an die ich mich erinnere, da würde ich den Namen Jordi de Weijs stärker ins Spiel bringen, weil wenn man da so Tim flach in die Mitte wegköpft, glaube ich, und dann Kittel steht dann da, ist nicht so gut.
Nee, also ich denke tatsächlich, in diesem Spiel war eigentlich bis zu dieser Situation Glatzel nicht wirklich eine der Hauptpersonen. Also er hat wo es da gegen Ende der ersten Halbzeit ein paar brenzliche Situationen gab, da hatte er öfters seine Füße mit im Spiel, aber im Prinzip hatten die den relativ viel aus dem Spiel genommen, sodass ich sagen will, okay, das ist jetzt halt auch einfach mal so ein Moment, wo man sieht, Glatzel weiß halt, wo er hinlaufen muss und Jordi de Weijs ist halt nicht im Spielrhythmus. Und ich würde ihm jetzt da nicht so einen großen Anteil an diesem Tor, das ist halt einfach auch schön gemacht vom HSV. Gut gespielt.
Ja, und Jan, du hast es ja gerade auch schon angeschnitten, in der Phase schnuppert dann der HSV auf einmal sogar am Siegtreffer, vor allen Dingen durch Kittel, der wirklich dann in der zweiten Hälfte anscheinend nochmal richtig aufgedreht hat. Wäre das überhaupt verdient gewesen? Also es ist ja schon so, dass der HSV dann anscheinend die aktivere Mannschaft ist, aber so richtig erzwungen hat man es dann ja scheinbar irgendwie auch nicht. Und bis dahin haben die Düsseldorfer ja eigentlich auch relativ souverän verteidigt.
Nee, es wäre nicht verdient gewesen. Dieses 2-2 ist halt das okaye Ergebnis. Ne? Und auch deswegen, weil dann ja die Fortuna also diese Phase auch übersteht, und die Wechsel dann verletzungsbedingt Clara raus und Oberdorf rein, Appel kommt rein. Nimitz war ja schon vorher gebracht, Pettersson kommt für Klaus. Also ich habe hier falsche Zeiten, ne? Aber ich zähle nur auf, wer da reinkommt. Und Ginczek für Ioa innerhalb der nächsten 10 Minuten in dieser Zeitspanne. Man merkt ja, dass das auch eine Ansage ist von Tune. Also der einzige Wechsel, der im Defensivverbund stattfindet, ist eben ein verletzungsbedingter. Alles andere ist halt nochmal andere Spieler reinwerfen für die Offensive. Ja, also klar, man wechselt da zum Teil offensiv für offensiv, aber man bringt eben andere Spieler hinein, andere Spielertypen nochmal, mit Daniel Ginczek zum Beispiel. Und das sind ja klare Zeichen von wegen, ne, Abwehrkampf für Tanaka, wir müssen dieses Spiel hier gewinnen. Und das zeigt auch Wirkung. Also auch schon bevor dann die Gelb-Rote für den HSV sicherlich Einfluss nehmen kann auf die 5 Minuten Nachspielzeit oder 6 Minuten, die es dann gibt. Die Situation mit Niemitz, der sich dann da schön rechts durchtankt und einfach perfekt reinspielt, und dann ist halt David Kownacki nicht da, genau da, wo er stehen könnte, und verpasst dann knapp. Das hätte ja auch das 3-2 sein können. Und damit würde ich sagen, eröffnet sich so ein bisschen diese Phase, wo die Fortuna dem 3-2 näher ist als der HSV die letzten 10 Minuten. Wobei man aber natürlich sagen kann, ja, aufs ganze Spiel hingesehen ist das 2-2 okay, aber das interessiert uns natürlich nicht. Ja, Fakten sind hier unwichtig, sondern die Fortuna kann einfach, nachdem sie die Drangphase des HSV überstanden hat, das Spiel auch gewinnen.
Ja. Aber also tatsächlich sind alle Wechsel, alle, die du aufgezählt hast, tauchen auch bis auf Shinta Appelkamp nochmal in meinen Notizen auf. Also Jonah Niemetsch, hast du ja eben schon gesagt, der bringt da nochmal den Ball sehr scharf in den Strafraum, bevor die gelb-rote Karte kommt. Und wenn da Kownacki drankommt, wird es richtig schwierig für den Torwart vielleicht. Und dann Pettersson ist halt derjenige, der die gelb-rote Karte zieht. Und ja, in dem Moment tatsächlich, ich habe das ja mit meinem Bruder und meinem Vater geguckt, das Spiel, meinten die, ja, jetzt ist das wie gegen Heidenheim und die werden wahrscheinlich eh nicht schaffen, Druck auszuüben in der Überzahl, aber das schaffen sie halt schon. Also die 5 Minuten Nachspielzeit, da gibt es ja noch 2 riesige Chancen. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn die gelb-rote Karte ein bisschen früher gekommen wäre. Also da schafft es die Fortuna dann auf den letzten Metern ja doch noch so viel Druck auszuüben, dass man sagen kann, auf jeden Fall ist am Ende die Fortuna näher am Dreier als der HSV.
Ja. Ja, Daniel, da muss man, glaube ich, vor allen Dingen die Chance von Daniel Ginczek nochmal herausheben, oder? Ja, also da habe ich mir ja selbst das Ergebnis kennt, die Zusammenfassung schauend, nochmal die Haare ausgerissen quasi dabei.
Ja, was willst du sagen, ne?
Nimm uns mit auf der Tribüne, Jan.
Ich habe halt kurz bevor das passiert ist, als Daniel Ginczek eingewechselt ist, ich habe halt vor dem Spiel gesagt, ich weiß gar nicht, was hier eigentlich bei diesem Spiel sticht. Ja, die Verbräsigkeit der Fortuna oder halt einfach der HSV in all seiner Klasse. Und das hat natürlich Felix Klaus schon das 2-1 macht. Das hat natürlich dieses Narrativ, das ich schon so ein bisschen hatte, das ich auch bedient habe, eigentlich auch schon dargelegt. Ja, und dann wird Daniel Ginczek eingewechselt. Ich habe nur gedacht, ey, das würde, wenn ich jetzt HSV-Fan wäre, ja, dann wüsste ich jetzt genau, was passiert. Und deshalb, als er aufs Tor lief, ja, habe ich schon gedacht, ja, 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 erfülle die Prophezeiung. Ja, und dann nicht. Ja, aber das war schon so, das wird halt einfach so schön gepasst, ja, in diese Geschichte des Hamburger Sportvereins. Aber nein, es wurde uns dann verwehrt.
Ja.
Also es war dann, ich in der Wiederholung würde ich sagen, sieht es halt auch schon nicht so gut aus. Es sah aber im Stadion halt noch mal schlimmer aus, wie man sich das vorstellen kann. Und was willst du sagen?
Ja, und dann die allerletzte Aktion des Spiels ist dann dieser Weitschuss von Tim Oberdorf, der natürlich so, ohne dass das Spiel danach dann noch mal angepfiffen wird, ein sehr schöner Schlusspunkt gewesen wäre.
Ja, vor allem auch da im Stadion. Ich stand ja so 36 und ich hatte genau den Blick auf den Winkel. Ne? Und es gibt einfach diese Millisekunden, die Millisekunde, wo du denkst, der schlägt halt genau ein. Der sitzt halt genau. Und der Sekunde ist halt auch schon wieder vorbei. Ne? Also das ist halt ein Ding, aber du hast halt diesen einen Moment, wo du denkst, boom. Ja, ist dann halt, ne? Und dann ist der Ball halt auch schon hinter dem Tor irgendwo sonst wo eingeschlagen, aber ist halt wirklich sehr, sehr haarscharf und ja, es hätte wirklich schön werden können, aber auch das passt natürlich, ja. Wir erinnern uns an das Heidenheim-Spiel und an Tanaka auf der Linie und so. Es natürlich passt das irgendwie auch in die Saison der Fortuna, dass man ein Spiel gegen einen Spitzenreiter, dass man gewinnen kann, dass man nach Spielverlauf nicht gewinnen muss. Dass man es dann eben nicht gewinnt. Ja, und das ist natürlich hinter mir, die haben dann auch immer gesagt, ja, unentschieden geht ja in Ordnung und ich hätte fest schlimme Worte benutzt, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist natürlich irgendwie für das eine Spiel eine okaye Aussage, aber für die Saison gesehen ist es natürlich ein Scheiß. Ja, da musst du das Spiel halt gewinnen und das haben sie halt nicht gemacht.
Und ich muss es mir auch immer wieder durchlesen und auf der Zunge zergehen lassen. Es ist halt einfach ein 2:2 gegen den HSV und die Gegentore fallen durch Elfmeter, Nachschuss und Eigentor. Also wie gemalt.
Ja. Schön ist, finde ich, das i-Tüpfelchen ist eigentlich noch, dass St. Pauli und Paderborn parallel noch gewonnen haben und an der Fortuna vorbeigezogen sind. Das hat diesen Spieltag auch noch so ein bisschen, unabhängig von den Punkten, die man jetzt nicht einholen kann, auch nochmal gemacht.
Ja, es ist jetzt irgendwie nicht das erste Mal, dass man in dieser Rückrunde nach einem Spiel gegen einen direkten Konkurrenten irgendwie dasteht und sagt, jetzt war es das eigentlich aber auch endgültig, dieses Spiel hätte man gewinnen müssen. Das hatten wir jetzt ein paar Mal, wir hatten ja auch vorausgesagt, dass wir wahrscheinlich noch ein paar Mal irgendwie in diese Situation kommen würden, aber ja, ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht nochmal in eine tiefere Analyse gehen dazu, was der Fortuna über die Saison und den Spitzenduellen gefehlt hat. Das kann man, glaube ich, am aktuellsten noch in unserer Folge nach dem 1:1 gegen Heidenheim nochmal nachhören. Die Fortuna ist einfach in diesen Spielen meistens irgendwie auf Augenhöhe, aber es fehlt halt so das gewisse Etwas, um dann halt vielleicht so ein Spiel irgendwie auch mal siegreich zu gestalten. Und deswegen steht man jetzt eben weiterhin mit 7 Punkten oder sind sogar 8 auf den HSV. Mit 7 Punkten auf den HSV nur auf Platz 6. Und das wird wahrscheinlich mehr oder weniger auch so die Tabellenregion sein, wo die Fortuna dann eben am Ende einlaufen wird.
Es sei denn, man gewinnt gegen Bielefeld. Dann könnte noch mal wirklich was gehen.
Ja, das mag natürlich sein. Also ich meine, auch der HSV hat jetzt ja gerade nicht die allerbeste Phase, wo man ein Spiel nach dem anderen gewinnt. Man könnte es sich ja zumindest irgendwie noch herbeireden. Auf jeden Fall, auch wenn ich nicht daran glaube, wie wahrscheinlich ja kaum jemand von uns hier sollte man auf jeden Fall nicht dafür sorgen, dass man sich am Ende irgendwie nochmal vorwerfen kann, es nicht versucht zu haben. Und darum sollte man unbedingt die Aufgabe gegen Arminia Bielefeld mit dem nötigen Ernst angehen. Und das wird die Fortuna mit Sicherheit auch tun. Nächsten Sonntag geht es dann also, wie schon angesprochen, gegen Arminia Bielefeld. Das Spiel kommt für die Fortuna jetzt vielleicht nicht zum allerbesten Zeitpunkt, weil man nicht ganz auf die gleiche Arminia trifft, wie man das die meiste Zeit der laufenden Saison eigentlich getan hätte. Die Bielefelder haben eine ziemlich bewegte Saison hinter sich, haben jetzt im Augenblick schon den dritten Cheftrainer in der Verantwortung. Der erste Trainer Uli Forte hat, glaube ich, die ersten 4 oder 5 Spiele alle verloren, wurde dann entlassen. Dann hat man sich dafür entschieden, auch in interessanter Weise innerhalb von, ich glaube, 2 oder 3 Monaten das zweite Mal einem Trainer die Chance zu geben, der noch nie auf dem Niveau zweite deutsche Bundesliga trainiert hat. Man hat mit Daniel Scherning den Trainer von Osnabrück im September aus dem laufenden Vertrag rausgekauft. Auch ein sehr interessanter Move auf jeden Fall. Das hat aber auch nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Man ist im Tabellenkeller stecken geblieben, hat sich zwar ein bisschen stabilisiert, aber ja, letztendlich hat man sich dann aber auch von Scherning wieder getrennt und hat jetzt seit 3 Spielen Uwe Koschinat auf der Bank. Ja, was relativ interessant ist, dass ja eigentlich sogar schon im letzten Spiel unter Scherning ein kleiner so eine kleine Trendwende spürbar war. Die Mannschaft führte damals im letzten Spiel unter Scherning im ganz wichtigen Spiel gegen die Konkurrenten aus Braunschweig nach 20 Minuten mit 3-0 und spielte wirklich ganz hervorragenden Fußball, so ein bisschen das, was der Mannschaft schon auch durchaus abgegangen war die ganze Saison. Dann hat man das aber noch mit 3-3 abgegeben, weswegen man dann letztendlich sich von Scherning getrennt hat. Aber da konnte man eben schon sehen, dass das ein oder andere bei den Bielefeldern schon auch durchaus vorhanden ist. Der Kader ist nämlich, finde ich, eigentlich viel, viel besser als das, was sie auf den Platz gebracht haben. Und man konnte das eben immer mal wieder, bei diesem Spiel sieht man das besonders stückweise halt umsetzen, aber ganz selten mal über die ganze Saison, hatte vor allen Dingen Verletzungsprobleme. Mittlerweile kann man aber eigentlich fast wieder aus dem Vollen schöpfen und das hat Koschinat direkt mal ausgenutzt, hat jetzt in den 3 Spielen, die er da ist, 7 Punkte geholt. Man hat 11 Tore in den letzten 4 Spielen geschossen. In den letzten Spielen geht es bei Bielefeld auf jeden Fall immer relativ rund und das ist auch genau der Ansatz, den Uwe Koschinat wählt, wenn er Mannschaften trainiert. Also ich glaube, wir hatten bei den letzten Gegnern, wie zum Beispiel bei Rostock, auch wenn das Spiel dann ganz anders lief, darüber gesprochen, dass Rostock vor allen Dingen immer ein Low-Event-Fußball spielt, also ein Fußball, wo sehr, sehr wenig passieren soll. Bei Bielefeld ist das genau Gegenteil. Also Koschinat möchte eigentlich Abschlüsse, 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 möchte viele hohe Ballgewinne, möchte viel Risiko. Das heißt aber eben auch, dass man sehr, sehr viele Chancen hergibt, aber eben auch viele Chancen kreiert. Und da setzt er dann drauf, dass die Bielefelder vielleicht da dann einfach die besseren Abschlussspieler haben. Und das ist vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee, weil gerade die Bielefelder Offensive macht auch einiges her. Man hat da mit Hack und Okugawa einen linken und einen rechten offensiven Flügel, die sich vor, glaube ich, keinem Duo in der ganzen zweiten Liga verstecken müssen. Man hat mit Gianni Lucas Serra einen Mittelstürmer, der auch durchaus in der Bundesliga schon seine Klasse gezeigt hat. Der hat jetzt aber interessanterweise seinen Stammplatz an Fabian Klos verloren, der seinen, ich weiß nicht wie vielten Frühling im Bielefelder Dress erlebt und da wahrscheinlich so einen ähnlichen Helden- oder Legendenstatus hat wie Ruven Hennings bei der Fortuna. Auch bei Klos standen, glaube ich, letztes Jahr die Zeichen schon auf Abschied. Er hat jetzt auch sehr wenig gespielt, aber seit der Koschinat wieder da ist, wird er auf einmal wieder reingeworfen und trifft sogar wieder. Also da wird man auf jeden Fall aufpassen müssen, nicht zuletzt wegen seiner Größe. Das gilt auch für Serra, das gilt auch für die weiteren Innenverteidiger. Also da muss man auch besonders bei Standards aufpassen. Muss halt eben aufpassen, dass man den Bielefeldern nicht zu viel anbietet, weil sie dann eben überzahlartig mit vielen Spielern nach vorne preschen. Und ganz besonders würde ich da empfehlen, dass man versucht, auf der 6 Vassiliadis zuzustellen. Auch das ein Spieler, der sicherlich überdurchschnittliches Zweitliganiveau auf dieser Position hat. Und derjenige ist, der einfach eben diese ganzen Angriffe immer wieder initiiert. Und ich glaube, das ist eigentlich eine Aufgabe. Da können sich dann von vorne quasi Marcel Sobotka und von hinten wahrscheinlich David Kownacki dran abarbeiten. Ruven Hennings, der ja noch ein sehr, sehr guter Pressing-Spieler ist, Wenn er in Form ist, ist er leider gesperrt mit der fünften gelben Karte. Ja, ich bin auch gespannt, was Daniel Thun machen wird. Seine Formation scheint er ja eigentlich gefunden zu haben. Spielt jetzt ja eigentlich immer so eine Art 4-4-2 und ja, Kocinat spielt normalerweise halt ein 4-3-3, also so das erste, was er gemacht hat, war, glaube ich, eine Umstellung von Dreier auf Viererkette. Und ja, das spielt ja eigentlich auch Daniel Thun mit bei dem, was er vorhat, in die Karten, weil er ja doch irgendwie relativ häufig und gerne den Gegner spiegelt.
Ja, das ist ja die Frage, wie er den zweiten Stürmer da ersetzen möchte. Ob er Ioa nach vorne zieht und Pettersson auf links setzt, ob er Nimitz bringt. Ich bin mir nicht sicher, ob Daniel Ginczek eine Option ist in der Gedankenwelt. Kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Will es aber auch nicht ausschließen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die große Frage, weil die Sechser stellen sich in dem Sinne auf. Ah, du kannst den Doppelkamp natürlich links spielen. Ah, jetzt so. Ja. Alles klar. Den hatte ich ein bisschen interessant, dass ich den vergessen hatte.
Ja, er hat ja auch im letzten Spiel nicht auf sich aufmerksam machen können.
Ja. aber, ja. Irgendeine
ja,
Form
da nicht. Nicht also,
meinst du nicht?
Also allein von den Namen her würde es schon irgendwie auch am meisten Sinn machen, weil wahrscheinlich Appelkamp von all denjenigen, die jetzt reinrotieren könnten, derjenige ist, der am nächsten an der Startelf ist. Aber so wie die Fortuna spielt gerade, ist er eigentlich der am wenigsten, also passt er, glaube ich, nicht so richtig auf diese Flügelposition, weil er ja das eigentlich immer am besten macht, wenn er das halt in seiner Appelkampschen Rolle interpretiert, indem er ein bisschen ins Zentrum driftet und ja, eben halt nicht ganz so klar den Flügel hält. Das ist halt einfach nicht seine Position, das wissen wir alle. Und das passt, glaube ich, nicht so zu 100% zu dem Fußball, den Thun spielen will. Und ja, bei aller defensiven Disziplin, die Appelkamp hat, weiß ich nicht genau, ist es vielleicht nicht sogar genau wie es auch wäre, wenn Pettersson da stehen würde, wobei der vielleicht nochmal ein bisschen robuster ist. Ist das nicht vielleicht ein bisschen defensiv, ja, ist man da nicht vielleicht ein bisschen zu leicht einfach mit Appelkamp, Kabornik auf der linken Abwehrseite dann, auf dem linken Flügel?
Ja, das ist ein Argument, gerade weil Ioa so stark war, defensiv. Was ist denn mit einem 4-2-3-1? Appelkamp auf der 10. Verrücktes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine Umstellung
macht. Nee, das macht er nicht. Aber das wär eine schöne Variante. Aber gehst du dann davon aus, Lou, dass Daniel Ginczek eine Chance von Anfang an bekommen wird, oder?
Nee, ich würde sogar fast mit Niemec rechnen, ehrlich gesagt. Ich finde aber auch die, also das ist, glaube ich, das, womit ich rechne. Ich finde aber ehrlich gesagt die vorgeschlagene Variante mit dem 4-2-3-1 fast die spannendste, einfach weil ich es super gern sehen würde. Ist jetzt im Augenblick ist war ja, glaube ich, lange Zeit das 4-2-3-1 so sehr als altmodisch verschrien, dass man jetzt ja fast schon sagen kann, dass es jetzt wieder in Richtung innovativ geht und dass es einfach sein könnte, dass die eine oder andere Mannschaft gar nicht mehr weiß, wie man gegen 4-2-3-1 verteidigt. Deswegen könnte man das wirklich mal probieren. Und man hat ja, finde ich, mit Tanaka, Sobotka, Appelkamp genau die Spieler für dieses zentrale Mittelfeld eben. Man hat einen Felix Klaus auf der rechten Seite, der unglaublich formstark ist und ein Ior, ja, ich glaube, der den kann man ja im Augenblick eigentlich fast überall aufstellen und der macht seine Sache ordentlich.
Wir werden es sehen.
Ja, wir werden es sehen, ganz genau. Und wir werden, wenn wir es gesehen haben, auch nächste Woche wieder drüber sprechen und wir hoffen natürlich, dass ihr uns auch da wieder zuhört.
Genau. Macht's gut. Ciao, ciao.
Schöne Woche. Bis dann.